Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, eine Reihe von Versen aus dem ersten Johannesbrief im ersten Kapitel begleiten uns heute Morgen. Und da schreibt Johannes, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir aber sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ein ganzes Traktätchen, ein Briefchen an Menschen, das Johannes da schreibt. Müssen wir mal klären, welcher Johannes. Johannes der Täufer kann es nicht sein. Der ist ja schon lange tot. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach, wobei es etwas umstritten ist, der gleiche Johannes, der auf der Insel Patmos die Apokalypse, die Offenbarung empfangen hat und der das Johannesevangelium geschrieben hat. Manch einer sagt, nein, das ist ein anderer Johannes, weil er so einen anderen sprachlichen Ton hat. Denen folge ich nicht. Ich bin der Meinung, es ist der gleiche Johannes, nur er ist einen Weg gegangen. Er ist den Weg aller Menschen gegangen. Er ist alt geworden. Da sitzt er. Der Johannes, alt geworden und weise geworden. Er kennt ja vielleicht die Geschichte. Da kommt ein Jäger zu Johannes und was sieht er? Johannes sitzt vor seiner Höhle und spielt mit einem Kätzchen. Und der Jäger ist ganz erstaunt und fragt, du bist berühmt als ein weiser und frommer Mann und viele hängen dann an deinen Lippen und an deinen geschriebenen Worten. Und ich dachte, ich finde jetzt hier einen zutiefst mit großen Fragen beschäftigten und studierenden alten Menschen vor. Stattdessen sitzt vor mir einer und spielt mit dem Kätzchen. Bist du es überhaupt? Und Johannes hört auf mit dem Kätzchen zu spielen, schaut den Jäger an und sagt, zeig mir mal deinen Bogen. Und der Jäger gibt ihm den Bogen. Johannes schaut ihn an eine ganze Weile und sagt, warum ist die Sehne deines Bogens nicht eingehängt? Darauf sagt der Jäger, na, du willst ein weiser Mann sein, du musst doch wissen, wenn die Sehne immer im Bogen eingehängt ist und der Bogen unter Spannung ist, dann verliert er an Kraft. Johannes guckt diesen Jäger an und sagt, siehst du, so ist es bei mir auch. Wenn ich nicht ab und zu mit dem Kätzchen spiele, mich in die Sonne setze und die Gedanken ruhen lasse, verlieren auch meine Gedanken, verliere ich meine Kraft. Johannes, ein altgewordener, weiser Mann, versucht, einer Gemeinde etwas mitzugeben. Da ist nicht mehr viel von einem frühen missionarischen Drang, da ist kein Aufbruch da, sondern da ist der tiefe Blick in eine Gemeinschaft von Menschen, in ihren Anfechtungen, mit ihren Stärken und mit ihren Schwächen. Und die Überschrift ist die schönste, die man sich vorstellen kann, nämlich Gott ist Licht. Das schreibt er drüber. Kein Mensch hat Angst vorm Licht. Vor der Finsternis, wenn ihr euch an die Kindheit erinnert. Was war die größte Drohung? Wenn du nicht brav bist, kommst du in den Keller. Da ist dunkel. Licht ist das, was wir brauchen. Licht ist das, was unserer Seele Ruhe und Zuversicht gibt. Licht. Und Gott, sagt er, ist Licht. In ihm ist keine Finsternis. Da ist nichts Bedrohliches. Da ist nichts, was einem Angst macht. So könnte man das Ganze stehen lassen. Aber Johannes ist eben ein weiser Mann. Und er weiß, dass man mehr schreiben muss als seine Überschrift. Er blickt sozusagen in die Herzen der Menschen und sagt, wie ist es denn? Ihr wollt Gemeinschaft mit Gott? Ihr habt Gemeinschaft mit Gott? Wenn ihr das in euch spürt, dann müsst ihr auch das Licht spüren, das er in euer Leben bringt. Und wenn ihr dieses Licht spürt, dann könnt ihr nicht auf dunklen Wegen gehen, dann könnt ihr nicht in der Finsternis wandeln. Wenn ihr also sagt, wir haben Gemeinschaft mit Gott und habt trotzdem die Finsternis und Dunkelheit in eurem Herzen und geht dunkle Wege, dann habt ihr es mit der Wahrheit nicht getroffen. Was der Johannes da schreibt, an Menschen vor knapp 2000 Jahren, das trifft uns genauso. Sein Blick in die Seele ist das Gleiche. Wo ist Licht? Wo ist Gott in unserem Leben? Und wie sehr sind wir immer versucht oder unterwegs auf diesen Wegen der Finsternis? Und diese Finsterniswege, die haben ja damals wie heute unendlich viele Namen. Und er gibt dann weitere Instruktionen, wo man es erkennen kann. Wenn wir aber im Licht wandeln, auf dem richtigen Weg, auf dem guten Weg, auf dem Weg, den Gott für uns vorsieht, so wie er im Licht ist, dann geht das nicht im Alleingang. So wie es in der frühen Christenheit manchmal üblich war, dass man sich als Eremit irgendwohin zurückgezogen hat. Nur der liebe Gott und ich. Und nichts anderes interessiert mich. Das wird da schon ein bisschen in Frage gestellt. Denn zum Glauben an Gott gehört untrennbar die Gemeinschaft untereinander. Weil Licht will ja geteilt werden. Licht, wenn man einsperrt, ist es nach außen hin Finsternis. Licht, wenn aber weitergegeben und geteilt wird, dann ist es Licht. Und warum? Weil Gott seinen Sohn geschickt hat, der uns von aller Sünde reinmacht, schreibt Johannes. Und da haben wir jetzt ein ganz schwieriges Stichwort. Da fällt einem so die Schokoladenwerbung ein aus den 90er Jahren, die zarteste Versuchung. Seit es Schokolade gibt. Wann sündigen wir? Manchmal am Sonntag, wenn wir drei Glöß essen anstatt zwei. Irgendwo steckt bei uns immer drin auf der einen Seite so ein Verniedlichen der Sünde und auf der anderen Seite aber auch Sünde ist immer etwas, was getan werden will, was getan werden muss, um es als solche zu bezeichnen. Was haben wir für ein Selbstbild? Johannes hinterfragt. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wer ewig strebend sich bemüht, keine Fehler machen, niemanden kränken, alles richtig machen, alles perfekt machen, ja, wo habe ich dann gesündigt? Tja, Johannes schreibt nicht, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt. Er schreibt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. Das ist ein Unterschied. Denn was ist sie eigentlich? Sie ist nicht die schlechte Tat, die wir tun. Sie ist nicht die gute Tat, die wir unterlassen haben. Die Sünde ist ein rasiermesserscharfes Gerät, das uns von Gott trennt, das uns untereinander trennt. Die Geschichte vom Sündenfall zeigt es. Die Vertreibung aus dem Paradies ist diese Trennung von Gott aus seiner unmittelbaren Nähe herausgenommen. Und wir haben es im Deutschen ja, diese Übertragung, gerade in Norddeutschland, da gibt es ja gewisse maritime Landschaften oder sogar in Skandinavien, der Öresund und wie sie alle heißen, diese Sunden, die Land voneinander trennen, die etwas voneinander trennen. Das ist der gleiche Wortstamm, der da ist. Johannes sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, sind wir schon auf dem Holzweg. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Johannes versucht den Menschen damals wie uns heute deutlich zu machen, wir sind, wie wir sind. Wir tragen die Sünde in uns, die Fähigkeit dazu, wir sind sündige Wesen. Und gleichzeitig doch wieder auch erlöste Wesen. Weil Christus für uns einsteht vor dem Vater. Weil er uns, wie sagt er, reinigt von aller Ungerechtigkeit, die wir erfahren, aber auch die wir ausüben. Und wir machen Gott zum Lügner, wenn wir sagen, wir sind keine Sünder. Das ist ein ganz schön starkes Wort. Aber die Versuchung ist ja damals wie heute eben groß gewesen, sich wieder Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, sich hinzustellen und zu sagen, es ist doch in Ordnung, so wie ich bin, da gibt's doch nichts dran zu kritteln, ich mache doch keine Fehler und wenn ich Fehler mache, machen es andere. Wie oft kriegt man das so mit? Und Paulus schreibt, Johannes schreibt, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr eben nicht sündigt. Weil die schlimmste aller Sünden ist nämlich, wenn man sagt, man wäre kein Sünder. Das falsche Welt- und Menschenbild, das dann alles wie ein Rattenschwanz hinter sich herzieht. Und dann versucht er die Gemeinschaft derer, die zwar Sünder, aber doch erlöste Sünder sind, zu beschreiben. Und da kommt wieder etwas hinein, was manchmal schwierig einzuordnen ist. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner, in dem die Wahrheit nicht ist. Die Gebote. Im Judentum? Klar. Das Heilsmittel an sich. Ist es nicht ein Widerspruch? Man sagt, wenn ich einsehe, ich bin Sünder, ich bin unvollkommen, ich bin auf die Erlösung durch Christus angewiesen, auf die Vergebung meiner Sünden, meines sündigen Wesens und ich kann mich noch so anstrengen, ohne das geht's nicht. Wenn mir dann im gleichen Atemzug der alte, weise Johannes sagt, das heißt aber nicht, dass du machen kannst, was du magst. Die Gebote sind doch wichtig, denn sie regeln die Zugangswege und die Beziehungen zwischen euch und Gott, zwischen mir und dir. Heilsnotwendig sind sie nicht. Dafür ist Christus ans Kreuz gegangen. Aber um der guten Ordnung willen, regeln sie das miteinander. Und wenn wir diese Regeln leben, so schreibt der Johannes, dann erkennt man auch dran, dass ihr Gottes Kinder seid, dass ihr mit ihm seid. Es gibt wenige Texte in der Bibel, in denen das Wort Lügner so oft vorkommt. Wer das nicht tut, ist ein Lügner. Wer so nicht ist, ist ein Lügner. Ich war ja fast versucht, das Wort Lügen mal durch alternative Fakten zu ersetzen. Aber ich glaube, dann wäre die Predigt in eine ganz andere Richtung gegangen, mit der ich auch nicht zufrieden gewesen wäre. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Die Liebe Gottes, die ist für uns da, die ist in uns. Und wenn es in diesem gesamten Zusammenspiel des Miteinanders dann auch nach den Geboten, nach dem Wort Gottes sich so gestaltet, dann kommt tatsächlich ein Begriff hinein, der für uns Menschen überhaupt nicht passt, nämlich vollkommen. Die Liebe Gottes ist vollkommen in uns. Und wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Man kann so interpretieren, dass man sagt, ja, das ist der Aufruf nochmal zur Nachfolge. Lebt so, wie Christus gelebt hat. Ihr müsst ja nicht durch Galiläa wandern. Ihr müsst keine Kranken heilen. Ihr müsst nicht Tote auferwecken. Ihr müsst nicht provozierende Reden halten, die die bisherige Ordnung der Welt auf den Kopf stellen. Leben wie Christus heißt, für Gott und die Menschen offen sein, ein offenes Herz haben, das Licht hineinlassen. Und dann kann man aus dieser Vergangenheitsform nämlich auch das machen, was das Wichtigste für uns ist, ein Blick in die Zukunft. Wer sagt, dass er in ihm bleibt und das auch tut, der soll auch leben und wird leben, wie er lebt, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.